Dann komme ich zur Eröffnung der Sitzung. Ich stelle die Ordnungsmäßigkeit der Ladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit fest, wobei einige Kolleginnen und Kollegen fehlen. Es fehlen eine Kollegin bei den Grünen. Upsa, Absturz. Zwei Kolleginnen bei der CDU, ein Kollege bei der FDP, einer bei den Linken und auch Herr Wefel fehlt. Ansonsten sind wir komplett. Und bevor ich jetzt in die Sitzung insgesamt einsteige, übergebe ich unserer Oberbürgermeisterin das Wort.
Ja, herzlichen Dank, Herr Ratsvorsitzender, liebe Ratskolleginnen und Ratskollegen. Vor Eintritt in die Tagesordnung haben wir heute noch einen wichtigen Ernennungsakt zu vollziehen. Herr Timo Weitemeier ist da. Erst einmal herzlich willkommen in dieser Runde erneut, um es mal so zu sagen. Und nach der Wahl in der letzten Ratssitzung ist jetzt auch die einzuhaltende Konkurrentenklagefrist verstrichen, erfolglos verstrichen. Es sind keine Klageverfahren anhängig. Und deswegen freue ich mich, dass ich Herrn Weitemeier heute ernennen darf. Und vielleicht kommen Sie einfach nach vorne, weil das Entscheidende im beamtenrechtlichen Sinne ist immer das Anfassen der Urkunde. Damit ist der Akt rechtskräftig. Ich lese einmal vor, die Ernennungsurkunde. Ja, so ist das leider. Da sind wir Juristen ein bisschen formal, ich weiß. Herr Timo Weitemeier, geboren am 23. Mai 1974 in Göttingen, wird unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Zeit für die Zeit vom 1. Juli 2024 bis 30. Juni 2032 zum Stadtrat ernannt. Osnabrück, den 23. April 2024. Stadt Osnabrück, die Oberbürgermeisterin. Herzlichen Glückwunsch. Und ich komme mal rum, dann ist das Foto schön.
Schönen Dank. Einstieg in die Sitzung mit etwas Erfreulichem. Ja, dann, wie alle ja auch der Presse entnommen haben und sonstigen internen Informationen, hat sich eine Veränderung im Rat dadurch ergeben, dass die beiden ehemaligen Kolleginnen, Frau Meyer-Leive und Herr Bosche, der CDU-Fraktion beigetreten sind. Das hat an der einen oder anderen Stelle Folgen für die Sitzverteilung. Sie haben hier verschiedene von 3.1 bis 3.4 verschiedene Vorlagen vorliegen. Das ist alles im Vorfeld besprochen. Deswegen gehe ich auf die einzelnen Vorlagen jetzt nicht mehr ein, mit Ausnahme von 3.4, wo wir noch eine Auslosung vornehmen müssen. Ich komme zu 3.1, Neubesetzung des Verwaltungsausschusses und verweise auf die Vorlage. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Dann ist das einstimmig. 3.2, Zugriffsverfahren auf die Ausschussvorsätze gemäß Kommunalverfassungsgesetz. Auch hier eine Tischvorlage. Gibt es da Gegenstimmen? Enthaltungen? Dann ist auch das einstimmig. Neubesetzung von Ausschüssen. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Dann ist auch das einstimmig. Dann komme ich zu Punkt 3.4. Vielleicht kurz zur Erläuterung. Wir haben insgesamt 15 Sitze in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse. Hiervon sind zwei neu zu besetzen, also 14 und 15. Wobei es darum geht, dass wir hier darüber abstimmen müssen, ob ein Sitz bei der Gruppe Grüne SPD Volt SPD bleibt und oder an die CDU geht. Und das muss per Losverfahren entschieden werden. Herr Hinrichsen hat entsprechend das vorbereitet und jetzt steht mir die Aufgabe zu, den richtigen Namen zu ziehen. Nein, den richtigen Namen nicht, sondern zwei. Ja, okay. Ein Sitz geht an die CDU-Fraktion, der geht an die Gruppe Grüne SPD Volt und damit auch alle sehen, dass auch tatsächlich drei verschiedene drin waren, weil die Linken stehen auch noch zur Debatte, öffne ich jetzt auch noch, obwohl die Wahl entschieden ist, öffne ich noch den letzten Zettel, um mich zu überzeugen, dass auch die Gruppe Linke Kalla Wefel dabei war. Das ist der Fall, aber die beiden Sitze gehen an die großen Gruppen. Okay. Besten Dank, dann hätten wir damit Ach ja, Entschuldigung, ja. Herr Dr. Gers müsste die Person benennen, die abgezogen wird. Also Herr Wefel, ja, okay. Und die CDU müsste jemanden benennen, genau.
Wir benennen Herrn Dr. Brickwede.
Okay. Wir den Punkt auch abgeschlossen. Und wir kommen des Weiteren, Besetzung von Gremien 4.1. Anstaltsbeirat bei der Justizvollzugsanstalt Lingen. Hier gibt es, das muss ich mal eben schauen, es gibt Vorschläge, haben wir die schriftlich?
Nein.
Nee. Okay. Einmal Gruppe Grüne SPD Volt, bitte einen Vorschlag. Zwei, Entschuldigung. Frau Hamburger, das reicht.
Frau Lampert-Hotschken.
Und Frau Sarah Fliesken.
Okay. Die Frau Sarah Fiesken heißt sie, meiner Meinung nach. Für die Daten geben wir weiter. Für die CDU-Fraktion?
Frau Schiller.
Frau Schiller. Okay. Zu Punkt 4.2 habe ich eine Anmerkung, dass da kein Beschluss mehr erforderlich ist. Dann kommen wir zu Punkt 5. Aktuelle Stunde, angemeldet von der Fraktion, von der Gruppe Grüne SPD Volt. Da habe ich mir sagen lassen, spricht zuerst Frau Anne Kura. So, weitere Wortmeldung bitte.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, liebe KollegInnen, Achtung, das hier ist eine Liebeserklärung an die deutsche Verfassung. So, das sind nicht meine Worte, aber ich finde sie gut. Das sind die Worte von Jagoda Marinic aus ihrem Geleitwort zur Reklamausgabe für das Grundgesetz. Und ich finde, sie hat sie da gut gewählt. Und unser Grundgesetz wird heute in einem Monat 75 Jahre alt. 75 Jahre Grundgesetz bedeutet auch für uns in Osnabrück 75 Jahre Leben in Freiheit, Frieden und Demokratie. Und für uns als Rat ist dieses Grundgesetz die wichtigste Grundlage unseres Handelns. Nicht zuletzt auch durch Artikel 28.2. Der schreibt nämlich die kommunale Selbstverwaltung und Eigenverantwortung fest. Und das Grundgesetz ist die Basis dafür, dass die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in vieler Hinsicht eine Erfolgsgeschichte ist. Eine Geschichte, ja. Und zwar ist es eine Geschichte des erfolgreichen Wandels, wirtschaftlich, gesellschaftlich und ökologisch. Und wenn das Grundgesetz heute in einem Monat seinen 75. Geburtstag hat, dann ist das auch ein Grund zu feiern. Weil nur wem die Rechte und Freiheiten des Grundgesetzes als selbstverständlich gelten, der kann das Grundgesetz emotionslos betrachten. Ich denke, wir alle können das nicht ohne Emotionen tun. Es gibt allerdings keine wirkliche Tradition des Feierns. Das zeigt sich auch hier bei uns in Osnabrück. Vielleicht fällt uns da ja auch noch was ein, wie wir den Tag des Grundgesetzes künftig würdig feiern, zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern. Wenn man jetzt etwas emotional betrachtet und wenn man sogar von Liebeserklärungen spricht, dann meint man, ich zumindest nicht gleichzeitig, dass etwas perfekt ist. Und das gilt sicher auch für das Grundgesetz. Das Gute ist aber, auch mit 75 Jahren kann man sich noch weiterentwickeln. Ich denke da zum Beispiel an die Reform der Schuldenbremse, da werden wir uns vielleicht nicht so einig, aber bei dem Satz ist das so. Das Grundgesetz war eine Antwort auf die Verbrechen und Gräuel der Deutschen in den Jahren zwischen 1933 und 1945. Und auch deshalb beginnt es mit dem wichtigsten Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und daran muss sich auch heute noch alles staatliche Handeln messen lassen. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes legten die Prinzipien des liberalen und demokratischen Rechtsstaats unverrückbar fest. In demokratischen Rechtsstaaten herrscht das Volk mit den Mitteln des Rechts. Und dieses Recht sichert immer auch die Freiheiten von Minderheiten. Es schützt sie und es stärkt sie. Und um das ganz klar zu sagen, das Grundgesetz schließt auch einen rassischen Volksbegriff kategorisch aus. Ich war vor 14 Tagen bei der Eröffnung der neuen Ausstellung in der Gedenkstätte Augusta-Schacht über die Deportationen tausender Jüdinnen und Juden in das Riga-Ghetto. Und ich kann einen Besuch dieser Ausstellung wirklich allen nur empfehlen. Und beeindruckt und zugleich bedrückt haben mich die eindringlichen Worte von Michael Grünberg, dem Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde. Er hat gemahnt, Deutschland ist in großer Gefahr, die Demokratie ist in großer Gefahr. Und er hat gesagt, er habe Angst vor den Feinden der Demokratie und er habe Angst, dass viele die Gefahr verdrängen würden. Er hat uns als DemokratInnen aufgefordert, mehr für den Schutz der Demokratie zu tun. Und Herr Grünberg hat am Beispiel seiner Familie erklärt, warum für viele Überlebende der Shoah die einzige Option zum Weiterleben Verdrängung war. Aber wir als Gesellschaft, wir dürfen die Gefahr heute nicht verdrängen. Die Gefahr durch den Rechtsextremismus in unserem Land und durch aus dem Ausland bezahlte Propaganda. Und Michael Grünberg hat aber auch gesagt, was ihm Hoffnung gibt, nämlich die Demokratiebewegung, die sich in den letzten Monaten gebildet hat. Die über 25.000 Menschen hier in Osnabrück und die Millionen bundesweit, die für unsere Demokratie, unser Grundgesetz und unsere offene Gesellschaft ihr Gesicht zeigen. Und das kann man schon so sagen, wir erleben gerade die größte und breiteste Bewegung in der Geschichte der Bundesrepublik. Dafür bin ich sehr dankbar und liebe KollegInnen, als Mitglieder dieses Rates sind wir ein Teil dieser lebendigen Demokratie. Das Grundgesetz verpflichtet uns in besonderem Maße gegenüber, nein, das ist ein, der letzte Satz, den sage ich deswegen nochmal. Und deswegen sind wir verpflichtet in besonderem Maße gegenüber den Prinzipien dieses Grundgesetzes jeden Tag.
Herzlichen Dank, Frau Kura. Als nächstes habe ich dann Herrn Keite.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Heute im Rahmen unserer Ratssitzung nehmen wir uns die Zeit, ein bedeutsames Ereignis zu würdigen. 75 Jahre Grundgesetz. Dieses Dokument ist das Rückgrat unserer Gesellschaft und garantiert seit fast einem Dreivierteljahrhundert die Grundpfeiler unserer Gesellschaft. Freiheit, Frieden und Demokratie. Das Grundgesetz ist nicht nur eine Sammlung von Artikeln und Paragraphen, das sage ich als Jurist, sondern der Leitstern, der unsere demokratische Ordnung vor Extremen schützt. Es ist der Rahmen, der individuelle und kollektive Freiheiten sichert und ein robustes System der Gewaltenteilung etabliert. Wir leben in einer Zeit, in der diese Prinzipien sowohl von links als auch von rechts herausgefordert werden. Daher ist es wichtiger denn je, dass wir, die Hüter dieser Werte, standhaft bleiben. Die Bedeutung des Grundgesetzes für die Zukunft unseres Landes kann nicht hoch genug eingeschätzt werden in einer Phase, in der der politische Extremismus an Zugkraft leider gewinnt, müssen wir besonders darauf achten, dass gerade die nächste Generation auch das Rüstzeug hat, um diese Angriffe auf unser demokratisches Fundament abzuwehren. Es ist ermutigend und ein Zeichen der Hoffnung, dass so viele junge Menschen sich aktiv einbringen möchten. Dieses Jahr haben sich insgesamt 21 engagierte Jugendliche am KIDS-Projekt beteiligt. Ich bin sehr stolz darauf, dass 8 dieser Mitglieder sich auch für die Arbeit der CDU-Fraktion interessieren, freue mich aber umgekehrt natürlich auch, dass die anderen bei den demokratischen Parteien und Fraktionen entsprechende Einblicke haben. Dies zeigt, dass unsere Arbeit Wurzeln schlägt und dass die Werte, für die wir stehen, eine resonierende Kraft in der Jugend haben. Als Kommunalpolitiker sind wir die Schnittstelle zwischen dem Bürger und dem Staat. Wir erleben täglich, wie essentiell es ist, nah an den Menschen zu sein, ihre Sorgen und Hoffnungen zu verstehen und darauf einzugehen. Unsere Aufgabe ist es, die Prinzipien des Grundgesetzes nicht nur zu bewahren, sondern auch lebendig zu halten und zu vertiefen. Dabei spielt die Förderung politischer Bildung und die Einbindung der Jugend in die Gestaltung unserer Stadt eine ganz, ganz zentrale Rolle. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns dieses Jubiläum des Grundgesetzes als Ansporn sehen, unsere Anstrengungen nochmal zu erhöhen. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Demokratie lebendig bleibt, dass der Frieden, den wir genießen, nicht selbstverständlich ist und die Freiheiten, die wir oft für selbstverständlich nehmen, auch in Zukunft Bestand haben. Es liegt an uns, die Flamme der Demokratie für die nächste Generation zu bewahren und weiterzutragen. Ich danke Ihnen allen für Ihr unermüdliches, ehrenamtliches wie hauptamtliches Engagement und Ihre Bereitschaft, unsere Stadt und unser Land stets nach den höchsten demokratischen Maßstäben zu gestalten. Ich wünsche allen demokratischen Parteien, insbesondere auch für die Europawahl, gute Ergebnisse, damit die Europäische Union, die in Artikel 23 unseres Grundgesetzes ihren Anker in Deutschland findet, gestärkt wird und mit all ihrem Mehrwert wirtschaftlich, ökologisch, sozial und vor allem aber auch durch Frieden für unsere Jugend eine gute Perspektive für die Zukunft bekommt. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Herr Keite. Frau Hamburger, das Reis, bitte.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Ratskollegen und Kolleginnen. Frau Kura hat es schon erwähnt, genau heute in 4 Wochen feiert das Grundgesetz, das seit dem 23. Mai 1949 unser Zusammenleben regelt, seinen 75. Geburtstag. Keine Selbstverständlichkeit, die wir feiern, sondern ein großes Gut, das Deutschland ausmacht. Anfangs war das Grundgesetz als Provisorium gedacht, fürchtete man doch, eine Verfassung als Gründungsdokument eines neuen Staates könnte die Spaltung in West und Ost vertiefen. Das erwies sich anders. Aus dem Provisorium wurde das Regelwerk des Zusammenlebens die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. Im Einigungsvertrag vom 31. August 1990 beschlossen die damaligen Regierungen der BRD und der DDR, dass die ostdeutschen Länder dem Geltungsbereich beitreten. Die Werte Freiheit, Frieden und Demokratie verbinden uns, machen uns stark und machen uns Mut, für sie zu kämpfen und sie zu verteidigen. Wie das schon zuvor die 61 Väter und 4 Mütter des Grundgesetzes getan haben. Der wohl bekannteste Satz aus dem Grundgesetz steht direkt im 1. Artikel. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Durch die derzeitigen schon viel zu lang andauernden Kriege und Krisen in dieser Welt, meine Damen und Herren, ist dieser Satz so aussagekräftig und bindend, dass ich sehr froh bin, in einem Land wie unserem leben zu dürfen. Das allerdings ist keine Selbstverständlichkeit. Freiheit, Frieden und Demokratie sind Attribute, die man täglich vorleben muss und die immer wieder zu erobern sind. Haltung und Zivilcourage in einer Zeit, die geprägt ist von Fremdenfeindlichkeit, Fake News, Krisen und Kriegen unter Despoten, zu zeigen, ist wichtiger denn je. Sehr zuversichtlich bin ich, dass wir Demokraten, die sich an die Werte unseres Grundgesetzes orientieren, zusammenstehen, Haltung und klare Kante zeigen, denn wir sind die Mehrheit. Auf den Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes möchte ich auch Ihre Aufmerksamkeit lenken. Er lautet: Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Zurückzuführen ist ja auf die Mütter des Grundgesetzes. Heute würde man wohl eher sagen, das waren taffe Frauen. Denn das waren sie. Die Juristin Elisabeth Selbert, SPD, Friederike Nadig, SPD, Helene Weber, CDU und Helene Wessel, Zentrumspartei. Der Artikel 3 ist auch heute noch bedeutend und wichtig. Der jetzige Frauenanteil im Bundestag liegt bei 34,8%. Schon klasse, aber noch Luft nach oben. Im Osnabrücker Rat sind wir mit 22 Frauen vertreten. Gut, aber noch Luft nach oben.
Frau Hamburger, das Reis, achten Sie auf die Redezeit?
Aber selbstverständlich. Ja. Um Helene Wessel zu zitieren: Frauen müssen sich in staatsbürgerliche Aufgaben bewusst und freudig einmischen. Das gilt natürlich auch im Arbeitsleben, in den Chefetagen, in den Vorstandsbereichen und letztendlich bei der Bezahlung. Mischen Sie sich ein, liebe Frauen. Dazu möchte ich heute auch die Aktuelle Stunde nutzen, um die Frauen, um uns zu ermutigen. Vielen Dank.
Ja, schönen Dank. Herr Dr. Thiele, bitte.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Oberbürgermeisterin, Herr Ratsvorsitzender. 75 Jahre Grundgesetz. Eine Verfassung, die uns nach dem Gräuelregime des sogenannten Dritten Reiches Freiheit, Demokratie und Frieden gebracht hat, verdient unseren Respekt. Ich bin dankbar, dass wir nicht in einer Verfassung leben, die Religion als Maßstab nimmt, sondern den humanen Gedanken und die der Gleichberechtigung, auch dank an die Mütter des Grundgesetzes, die nämlich dafür gekämpft haben, dass dieses in die Verfassung übernommen wurde. Ich möchte deswegen auch nochmal genauso wie du, Susanne, den Müttern des Grundgesetzes besonders danken, weil sie nämlich dafür sorgen, einen Change im Denken nach vorne zu bringen, den wir in vielen Ländern leider eben nicht sehen.
Deswegen auch Elisabeth Selbert, kann ich nur noch mal sagen, SPD, genau, Frau Frieda Nadig und Helene Weber und Frau Helene Wessel. Ich möchte Ihnen noch mal ausdrücklich danken für Ihre Arbeit, der Gleichstellung von Mann und Frau in der Verfassung mit verankert zu haben. Ungerechtigkeiten, die immer noch bestehen, müssen weiterhin unseren Widerspruch hervorrufen und unsere aus der Verfassung entstehende Verpflichtung schärfen. Unsere Verantwortung endet nicht an den Grenzen unseres Landes. Europa steht vor großen Herausforderungen und sieht sich zunehmend unter Beschuss von Autokraten und rechtsextremen Populisten. Es ist deswegen so wichtig, dass wir eine europäische Verfassung bekommen. Eine Verfassung, die die Grundrechte aller Europäerinnen und Europäer schützt, die die Gleichstellung der Geschlechter gewährleistet und die Demokratie und die Freiheit und den Frieden in Europa fest verankert. Für diese Prinzipien unseres Grundgesetzes und auch für unsere dann hoffentlich kommenden europäischen Verfassung sollten wir alle kämpfen.
Schönen Dank, Herr Dr. Thiele. Herr Dr. Gers, bitte.
Herr Vorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist die beste Verfassung, die Deutschland jemals hat. Darüber, denke ich, sind wir uns einig. Denn wir haben in unserer wechselhaften Geschichte so manches ausprobiert und alles, was wir vorher hatten, war deutlich schlechter. Das können wir klar sagen. Doch auch müssen wir feststellen, dass unsere Verfassung noch nie so unter Druck gestanden hat, wie das im Moment der Fall ist. Und das, wo wir schon 50 Jahre lang mit ihr arbeiten und die meisten von uns gut leben. Keine Verfassung ist perfekt, auch das Grundgesetz nicht. Nicht umsonst gibt es über 60 Änderungen am Grundgesetz seit seinem Inkrafttreten. Aber es gibt Gründe, die auf der Hand liegen. Und ich sehe einen ganz wesentlichen Grund und deshalb möchte ich, ich stimme dem, was hier eben gesagt wurde, im Wesentlichen alles zu, mich auf diese Situation heute mal konzentrieren, warum gerade jetzt unsere Verfassung so unglaublich unter Druck steht. Das hängt meiner Ansicht nach mit der Spaltung der Gesellschaft zusammen, die wir seit geraumer Zeit erleben. Wir in einem der reichsten Staaten der Erde erleben momentan sehr viel Armut und müssen feststellen, dass diese Armut in unserem Land immer mehr zunimmt. Das ist für jeden zu erkennen. Das erzeugt Druck in der Bevölkerung. Bereits jedes fünfte Kind wächst unter diesen Bedingungen auf, Tendenz steigend. Und weil das so ist, gibt es immer mehr Menschen, die befürchten müssen, dass es sie vielleicht auch erwischen könnte. Das macht unzufrieden. Obendrauf kommt noch das Damoklesschwert des Klimawandels, was erwarten lässt, dass die Situation in Zukunft eher schwieriger denn besser werden könnte. Jetzt kann man fragen, warum hat das alles was mit der Ablehnung des Grundgesetzes zu tun? Wir müssen uns die Frage stellen, warum so viele Menschen bereit sind, verfassungsfeindliche rechtsextremistische Parteien zu wählen und diese Tendenz immer weiter nach oben geht. Diese Personen kehren sich vom Grundgesetz im Grunde ab. Sie wollen nichts mehr damit zu tun haben. Warum funktioniert das nicht, das, was wir oder worauf wir uns so lange verlassen konnten in den 75 Jahren Grundgesetz? Es hängt damit zusammen, dass viele Menschen, die an der Schwelle stehen, nicht mehr teilhaben zu können in der Gesellschaft, sprich in Armut oder in einen Randbereich zu verfallen, nicht mehr bereit sind, das System zu verteidigen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, warum, wenn der Staat euch schon unterstützt, hungern muss ja in Deutschland keiner. Warum seid ihr nicht zufrieden und nehmt dieses Geschenk an? So würde ein Homo economicus denken, der in einem Fall, wenn er was bekommt, sagt, egal was es ist, ich nehme es mit, ist ja besser als gar nichts. Aber die vielfach angesprochene Würde, die wir hier haben, tritt in diesem Fall an die Oberfläche. Es gibt ein ganz einfaches wirtschaftspsychologisches Experiment, nennt sich Ultimatum-Experiment. Da geht es darum, dass eine Person eine Summe Geld zu verteilen hat und der anderen ein Angebot machen kann, wie viel sie annimmt. Die andere kann darüber nicht in Verhandlungen mit der ersten Person treten, sondern am Ende nur sagen, ich nehme an oder ich lehne ab. Wenn die zweite Person ablehnt, bekommt keiner was. Jetzt könnten wir natürlich sagen, ist doch klar, was der erste anbietet. Der zweite wird immer annehmen, denn er kriegt ja mehr, als wenn er nichts annehmen würde. So handeln Menschen aber nicht. In der Regel sieht es so aus, dass jedes Angebot, was unter 35% geht, abgelehnt wird. Damit verzichtet also der Nehmende auch auf etwas und macht das ganz bewusst, weil er sich gekränkt fühlt.
Herr Dr. Gerst, ich verweise auf die Redezeit.
Okay, ich bin jeden Moment fertig. Genau das ist der Punkt. Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind, haben keine Wahl, das abzulehnen. Aber sie wehren sich auf andere Weise, indem sie nämlich das ganze System ablehnen, was ihnen dieses Angebot gemacht hat, was sie als kränkend empfunden haben. Und deshalb müssen wir im Moment damit leben, dass viele Menschen grundsätzlich bereit sind, sich von diesem guten System, was wir als erfolgreich und gut erkannt haben, abzuwenden. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Dr. Gerst. Ich habe jetzt noch Herrn Bajos und Herrn Brickwede und die Oberbürgermeisterin. Ja, kriegen wir zeitlich auch noch rein. Ja, tut mir leid, fehlt hier auf meinem Zettel.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren. Als die Damen und Herren, die Mütter und Väter des Grundgesetzes zusammengesessen haben, hat dieses Land noch in Trümmern gelegen. Und das gilt insbesondere für unsere Stadt. Hier war sehr, sehr viel zerstört. Artikel wie das Recht auf körperliche Unversehrtheit, Artikel wie die Würde des Menschen, der wichtigste überhaupt, sei unantastbar, Artikel wie alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, Frauen und Männer sind gleich, das waren Versprechen, die sich viele Leute überhaupt nicht vorstellen konnten angesichts der Verfolgung, der Zerstörung, die viele erlebt haben. Also eine wirkliche Utopie. Heute können wir sagen, diese Utopie ist Wirklichkeit geworden. Und ich gehöre zu einer Generation, die viele, viele Jahre geglaubt hat, das ist eine Selbstverständlichkeit. Uns war nicht klar, wie sehr dieses Geschenk von den Alliierten in Westdeutschland erkämpft und zwar gegen die Deutschen erkämpft worden ist, was für ein Blutzoll dahinter stand. Und ich glaube, sich dem immer wieder zu vergegenwärtigen, ist sehr wichtig. Aber ich finde, wir haben auch wirklich vieles Gutes daraus gemacht. Ein wichtiger Artikel, darauf hat Prälat Professor Bernhard vom Katholischen Büro neulich noch mal hingewiesen, ist der Artikel 19, der die Verfassung auch davor schützt, dass Grundrechte im Wesenskern nicht verändert werden können. Das heißt, die Fehler der Vergangenheit können dort nicht wiederholt werden. Aber Demokratie kann scheitern und das sehen wir gerade in vielen Ländern Europas und das sehen wir auch, wie sehr Demokratie unter Bedrohung ist. Und deswegen muss man nochmal darauf hinweisen, Demokratie lebt nicht von uns allein, von denjenigen, die als Politikerinnen und Politiker bezeichnet werden. Demokratie lebt von allen Bürgerinnen und Bürgern, vom Mitmachen überhaupt. In dieser Stadt sind über 60.000 Menschen engagiert in Sportvereinen, in Kirchengemeinden, in Bürgerinitiativen, in Kleingärtenvereinen und. Also sehr, sehr viel Selbstorganisation. Und sie alle sind auf dem Boden der Verfassung, damit sie alle leben den Geist von Demokratie und Freiheit damit weiter. Sie alle konstituieren damit das, was diesen Staat, diese Gemeinschaft ausmacht. Mir ging es nicht so sehr um nur den Dank dabei, sondern darum, daran zu erinnern, dass es natürlich in der Demokratie Streit braucht, auch Streit um den besten Weg. Aber am Ende muss auch immer ein Kompromiss stehen. Und das lernen und praktizieren die Menschen in all diesen Organisationen. Und das tun wir auch hier. Das mag der Öffentlichkeit gerade jetzt nicht unbedingt, weil die Unterscheidbarkeit von Parteien natürlich darunter leidet, wenn man am Ende einen Kompromiss findet. Und wo sind deine Positionen geblieben? Aber die Kraft des Kompromisses ist die Fähigkeit, das Argument des anderen tatsächlich wahrzunehmen und daraus das Beste für alle gemeinsam zu machen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir in Osnabrück in besonderer Weise, gerade auch in den letzten Jahren, immer wieder betont haben. Und ich glaube, wir müssen noch mehr Menschen, gerade Kindern und Jugendlichen, noch mehr diese Möglichkeit geben, hier weiter voranzukommen. Und deswegen ist es aus meiner Sicht höchste Zeit, dass wir das, was in der Kinderrechtskonvention steht, noch stärker praktizieren. Mit dem Kids-Projekt, mit dem Jugendparlament, mit der Kinderstadt, die es im Sommer immer gibt. Wir haben viele gute Projekte, aber ich glaube, wir können hier noch mehr Kindern und Jugendlichen das Gefühl nicht nur geben von Selbstwirksamkeit, sondern wirklich selbstwirksam werden lassen und ihnen zeigen, dass Demokratie, dass es in der Demokratie auf jeden, auf jede, auf alle ankommt. Und dafür brauchen wir 165.000 oder 170.000 Mitstreiterinnen und eben nicht nur uns 51. Deswegen finde ich es eine gute Idee, was Frau Kura gesagt hat. Gucken wir, wie wir die Idee des Grundgesetzes, der Freiheit, der Grundrechte, aber auch der Demokratie hier vielleicht regelmäßiger auch zur Geltung kommen lassen. Und tun wir was, insbesondere für unsere Kinder und Jugendlichen, damit Demokratie und die Grundrechte auch in Deutschland eine Zukunft behalten. Vielen Dank.
Schönen Dank, Herr Bajos, Herr Dr. Brickwede und dann der Henning.
Herr Ratsvorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, als ältestes Ratsmitglied, der noch 10 Monate älter als das Grundgesetz ist, möchte ich ein paar persönliche Bemerkungen jenseits aller Parteipolitik machen. Aber das galt ja auch für alle anderen Beiträge bisher. Ich fand das sehr erfreulich. Ich glaube, wir haben hier einen großen Konsens. Das Grundgesetz beginnt mit den Worten: im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen. Und der andere wichtige Satz, der ist jetzt schon dreimal zitiert, den hatte ich auch in meinem Manuskript, den will ich nicht nochmal wiederholen. Das ist sicherlich eines der schönsten Zitate, die überhaupt in der deutschen Literatur vorhanden sind. Ich möchte deswegen ein paar persönliche Bemerkungen machen, weil dieses Grundgesetz, auch dieser Konsens, der dann erreicht wurde, ja nur denkbar war vor den Vorgängen der Jahre davor. Des Untergangs der Weimarer Republik, der Verbrechen in der Nazizeit, dem Krieg und allem, was damit zusammenhängt. Mein Onkel heiratete 1930 eine Jüdin. Seine Frau wurde in Auschwitz ermordet, selber begann Suizid. Die 3 Kinder konnten rechtzeitig nach London aus Deutschland herausgeschafft worden und haben überlebt. Ich habe 2 Vettern. Der eine ist mit 20, der andere mit 21 Jahren in der Sowjetunion in einem Panzer verbrannt. Mein ältester Bruder, der noch Soldat war, kam 1946 als Krüppel aus russischer Gefangenschaft wieder. Der Vater meines Halbbruders wurde einige Tage nach dem Krieg wegen seiner Marineuniform von Zwangsarbeitern erschlagen. Und die ganze Familie war wie viele Osnabrückerinnen und Osnabrücker ausgebombt, über Jahre untergebracht in einem unbeheizbaren Notquartier im Dachgeschoss eines Pfarrhauses, gemeinsam mit vielen Vertriebenen und Flüchtlingen und anderen Ausgebombten. Sie werden alle verstehen, dass ich vor diesem Hintergrund mehr als glücklich bin, in einem Deutschland zu leben mit der freiheitlichsten Verfassung seiner Geschichte und in einer Europäischen Union, die uns Sicherheit und Wohlstand gibt. Und ich kann der jungen Generation nur sagen, verteidigt dieses Deutschland, dieses Grundgesetzes und verteidigt die Europäische Union bei allen Fehlern und Missständen, die es in Deutschland und in der EU gibt. Es ist das Beste, was wir bisher erreicht haben, und sichert eure Zukunft. Und wenn jemand anlässlich von 75 Jahre Grundgesetz ein Geschenk machen möchte, dann möchte ich dazu aufrufen: Werden Sie Mitglied einer demokratischen Partei oder der Jugendorganisation einer demokratischen Partei und setzen Sie sich dafür ein, dass diese unveräußerlichen Grund- und Menschenrechte unseres Grundgesetzes erhalten bleiben und nie wieder in Frage gestellt werden, weil es geht letzten Endes um eure Freiheit, um eure demokratische Zukunft und uns gemeinsam um das Humane. Dankeschön.
Schönen Dank, Herr Dr. Brückwerde. Herr Henning, bitte.
Ja, Herr Ratsvorsitzender, liebe Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben es jetzt mehrfach gehört, am 23. Mai diesen Jahres wird das Grundgesetz 75 Jahre alt. Das Grundgesetz ist das Fundament unseres Zusammenlebens in einem freien, demokratischen Rechtsstaat und ist das Fundament unserer Freiheit. Es ist aber auch die Antwort, und ich finde das sehr bewegend, wie Fritz Brickwede das gerade gemacht hat. Ich möchte dir für deinen Redebeitrag sehr danken. Es ist die Antwort auf 12 Jahre Nazi-Terror in Deutschland und Fritz Brickwede hat es gerade sehr eindrucksvoll beschrieben. Die Väter und Mütter unseres Grundgesetzes, sie wollten nie wieder Krieg, nie wieder totalitäre Diktaturen, sie wollten vor allen Dingen Freiheit. Auf die vier Mütter des Grundgesetzes hat unsere Fraktionsvorsitzende Susanne Dos-Reis schon hingewiesen. Friederike Nadig, Elisabeth Selbert von den Sozialdemokraten, Helene Weber, CDU und Helene Wessel von der Zentrumspartei. Sie haben vor allen Dingen für die Gleichstellung in Artikel 3 gesorgt, dass sie auch tatsächlich ins Grundgesetz aufgenommen worden ist. Von den 61 Männern des Parlamentarischen Rates möchte ich aus naheliegenden Gründen nur auf einen hinweisen, nämlich auf Hans Wunderlich. Hans Wunderlich war Vorsitzender des SPD-Unterbezirks Osnabrück und Mitglied dieses Stadtrates Osnabrück. Wir können also heute mit Stolz darauf verweisen, dass Osnabrück auch bei der Erarbeitung des Grundgesetzes damals in vorderster Linie mit beteiligt war. Die Männer und Frauen des Parlamentarischen Rates wollten vor allem eines: nie zu viel Macht wieder auf eine Person verlagern, nie wieder Krieg und nie wieder Faschismus. Deswegen entstand in unserem Grundgesetz der Grundsatz der Gewaltenteilung, vor allem die Kontrolle der Regierung durch die Justiz in Form des Bundesverfassungsgerichts und die weitgehende Entmachtung des Bundespräsidenten auf ja eigentlich nur noch wenige repräsentative Staatspflichten, ganz anders als der Reichspräsident in der Weimarer Republik. Aber vor allem die Festlegung der Bundesrepublik auf einen föderalen Rechtsstaat war eines der wesentlichen Beweggründe des Parlamentarischen Rates. Auch wenn es heute manchmal nervig erscheint und anstrengend erscheint, warum haben wir eigentlich 16 Schulgesetze? Warum haben wir 16 Bauordnungen? All das ist aus einem Grund vom Parlamentarischen Rat damals so vorgesehen worden. Der Föderalismus ist eine unmittelbare Antwort auf den Machtmissbrauch der Nazis. Man wollte so viel Macht wie möglich auf viele Schultern verteilen und damit den demokratischen Rechtsstaat schützen. Und ich glaube, das ist auch heute nötiger denn je. Föderalismus bedeutet letztendlich eine Machtverteilung auf viele, um Machtmissbrauch zu vermeiden. Und das ist eben auch gut so. Neben dem Föderalismus und der Machtverteilung haben wir aber auch einen Wettbewerbsföderalismus in Deutschland. Ein Wettbewerb der guten Ideen, der besten Ideen und der besten Regelungen. Und da können sich die 16 Bundesländer untereinander wirklich auch nochmal in diesen Wettbewerb begeben. Ich glaube, das macht unser Land stark, weil die Länder doch sehr unterschiedlich sind, von Bayern bis zur Küste. Und deswegen ist dieser Wettbewerbsföderalismus ein Element unseres starken auch Sozialstaats. Lassen Sie mich zum Schluss noch auf mein Lieblingsgrundrecht als Sozialdemokrat hinweisen. Es ist, wen wundert es, der Artikel 14 Absatz 2, meine Damen und Herren, Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Aus meiner Sicht ist dieser Grundrechtsartikel die Grundlage für viele, viele wirtschaftspolitische Entscheidungen in diesem Land, nämlich unsere Steuergesetzgebung, dass stärkere Schultern auch stärkere Lasten tragen müssen. Er bildet die Grundlage für staatliche Eingriffe in das Wirtschaftsleben, in den Markt, um zum Beispiel bezahlbaren Wohnraum durch staatliche Wohnungsbaugesellschaften zu organisieren. Also immer da, wo der Markt versagt und der Staat eingreifen muss, können wir uns auf Artikel 14 Absatz 2 berufen. Lassen Sie mich schließen mit dem Hinweis, dass das Grundgesetz die Grundlage eben unseres Zusammenlebens ist. Alle Menschen in diesem Land, gleich welcher Herkunft, egal wie lange sie hier sind, wo sie herkommen, wo sie leben, die gleichen Rechte, aber auch eben Pflichten haben. Und aus meiner Sicht, es ist nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass es eben neben Rechten auch Pflichten gibt. Und eine Pflicht für uns als Demokraten muss sein, das Grundgesetz am Ende zu verteidigen und zu achten. Und ich glaube, da können wir noch mal alle gemeinsam auf den 9. Mai schauen, möglichst die Wählerinnen und Wähler auffordern, am 9. Mai zur Europawahl zu gehen. Entschuldigung, nur im Juni, ja, nur 9. Juni. Gut, wollte noch mal gucken, ob ihr auch aufpasst. Also am 9. Juni steht in meinem Skript auch drin, 9. Juni, die vom Wahlrecht zur Europawahl Gebrauch zu machen, weil ich glaube, dass das Grundgesetz und der Frieden in Europa eben keinen Rechtspopulisten überlassen werden darf. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Herr Henning. Jetzt gebe ich zum Schluss unserer Oberbürgermeisterin das Wort und dann ist die halbe Stunde, die für eine Aktuelle Stunde vorgesehen ist, auch um.
Ja, Herr Ratsvorsitzender, liebe Ratskolleginnen und Ratskollegen, zunächst möchte ich mich ganz herzlich für diese Aktuelle Stunde bedanken. Sie stimmt mit dem ersten Satz meines Manuskripts überein, der da lautet: jahrzehntelang herrscht über alle politischen Gräben hinweg in einer Sache Einigkeit. Das ist der Verfassungspatriotismus, den wir in diesem Land haben, dass wir uns darüber einig sind, über alle politischen Grenzen hinweg, dass es zum Grundgesetz keine zwei Meinungen geben darf und auch gibt, dass wir uns einig sind, dass das Grundgesetz das Beste ist, was dieses Land je gesehen hat, je erreicht hat und dass wir zu Recht stolz sind. stolz sein können. Dieses Grundgesetz ist die feste Basis unserer Demokratie und auch das ist angeklungen, die sie seit 1949 nicht nur, die sich als stabil erwiesen hat, sondern eben die auch unmissverständlich den Bruch mit dem nationalsozialistischen Ungeist manifestiert hat. Dieser Verfassungspatriotismus, der muss auch weiterhin nicht nur über die zurückliegenden Jahrzehnte, sondern weiterhin so etwas wie der kleinste gemeinsame Nenner unseres Staates, unserer Gesellschaft sein. Ich glaube auch, dass das immer noch für die große Mehrheit in unserem Land so gilt. Aber dass wir heute eine Aktuelle Stunde zu diesem Thema zeigt auch, dass das leider nicht selbstverständlich ist und dass wir nicht sagen können, naja, das brauchen wir nicht, wir haben eine lange Tagesordnung, lass uns mal über diesen besonderen Tag in diesem Jahr hinweggehen und uns den Sachthemen wecken, zeigt eben auch, dass wir alle besorgt sind und dass wir über diese Selbstverständlichkeit selbstverständlich hier reden müssen. Denn ja, wir müssen darüber sprechen, immer mehr Menschen haben leider den Eindruck gewonnen, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nicht mehr das Maß aller Dinge sind. Sie sind in dem Irrglauben, dass es dazu womöglich sinnvollere Alternativen gibt und kündigen an, Extremisten wählen zu wollen. Oder sie stehen zwar noch grundsätzlich auf dem Boden unseres demokratischen Rechtsstaats, haben sie verrannt, Deutschland sei doch in Wahrheit längst keine Demokratie mehr, sondern werde von irgendwelchen, nennen wir sie mal finsteren Mächten, gesteuert. Aber wir müssen uns auch die Frage stellen, was steckt eigentlich hinter solchen Vorstellungen? Zum einen sicherlich, je nachdem, individuelle Enttäuschungen, weil viele Dinge in einer komplizierter gewordenen und zunehmend feindselig erscheinenden Welt nicht mehr recht vorangehen wollen. Es ist komplizierter geworden, das haben Sie in dieser Aktuellen Stunde zum Ausdruck gebracht. Aber auch, weil das Gefühl der Sicherheit uns in Deutschland kann doch eigentlich gar nichts passieren, einem diffusen Gefühl von Unsicherheit gewichen ist. Bei vielen Menschen schleicht sich im Moment so etwas wie eine Endzeitstimmung ein. Und die Idee, dass unsere Demokratie nicht etwa ein Teil einer Lösung für diese Stimmung ist, sondern womöglich ein Teil des Problems. Und ja, es sind auch viele vermeidbare Fehler gemacht worden, die diesen Eindruck vielleicht hier und da verstärken. Auch darauf habe ich bei der beeindruckenden Demonstration, und ich gebe offen zu, wenn ich an diesen Tag, diesen Samstagmorgen im Schlossgarten denke, kriege ich immer noch Gänsehaut, weil es einem schon ergreifen konnte, wie viele Osnabrücker dort auf den Beinen waren und sich klar zum Grundgesetz und zu unserer demokratischen Grundordnung bekannt haben. Auch da habe ich schon gesagt, ein wenig Selbstkritik würde uns Politikerinnen und Politikern auf allen Ebenen und auch den führenden Köpfen in unseren Verwaltungen und unserem Land manchmal guttun. Zum anderen wissen wir längst, dass die negative Grundstimmung durch gezielte Desinformationskampagnen verstärkt wird, die vor allem in sozialen Medien sich so abspielen und ablaufen. Der Bundesverteidigungsminister, Sie haben es am Donnerstag letzter Woche hören können, bei der Eröffnung des Koppenrad Innovation Centers hat es noch einmal klar gesagt und klar benannt. Es gibt Staaten, die mit großem finanziellen und personellen Aufwand daran arbeiten, die demokratischen westlichen Gesellschaften durch Fake News zu destabilisieren. Das ist eine Form der modernen Kriegsführung, so hat er ausgeführt, die sich längst ganz offen auch vor allem gegen uns in Deutschland, gegen unser Land Deutschland richten. Das Vertrauen in den Staat und seine Institutionen, aber eben auch in die Medien, soll sehr bewusst und mit sehr, sehr perfiden Methoden untergraben werden. Und darauf, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, haben wir bislang noch keine beziehungsweise nur unzureichende Antworten gefunden. Und ich muss schon sagen, regelrecht entsetzt hat mich ein Anfang des Monats entstandenes Video und die Reaktionen vor allem darauf. Es zeigt einen Reporter von Welt TV in einer Live-Schalte, der diese abbrechen musste, weil sich ihm ein Mann nähert, ihm wortlos mit einer Hand gegen den Kopf stößt und an sein Ohr schnipst, sodass er eben nicht mehr weitermachen kann. Und solch ein ungeheuerlicher Angriff auf die Pressefreiheit müsste eigentlich, wie ich meine, einhellige Empörung auslösen. Ganz egal, welchen politischen Hintergrund diese Attacke hatte oder welch Bericht oder welch Gegenstand eigentlich Gegenstand der Berichterstattung gewesen ist. Doch wer sich die Kommentare auf Social Media anschaut, der sieht genau das Gegenteil. Der sieht viele lachende Smileys und dann liest er zahlreiche Aussagen, die dem Angreifer höhnisch applaudieren. Diesen anmaßenden Journalisten dürfte man es ruhig mal so richtig zeigen, heißt es dort. Andere Kommentare zweifeln die Echtheit des Videos an. Dieses sei doch sicherlich wieder etwas, das von der Presse bloß inszeniert worden sei. Ja, es gibt auch Kritik an dem eigentlichen Übergriff, aber das ist die deutliche, deutliche Minderheit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wenn ich an anderer Stelle in der letzten Woche noch gesagt habe, dass wir Aussagen auf Social Media nicht zum Maßstab unserer Debatten erheben sollten und wir diese vielleicht nicht immer so ganz ernst nehmen sollten. Ich fürchte, hier, da erodiert tatsächlich etwas in unserer Gesellschaft. Und wenn wir hier in diesem Saal in 25 Jahren den 100. Geburtstag unseres Grundgesetzes feiern wollen und diesen entsprechend würdigen wollen, dann müssen wir dieser Erosion jetzt endlich etwas entgegensetzen. Und den Gedanken aufgreifend, der ja auch hier geäußert wurde, an den Appell von Fritz Brickwede anschließend, dass wir gerade es erreichen müssen, dass die jungen Menschen, die jetzt stellvertretend hier im Raum sind, aber viele mehr sich weiter aktivieren und für das Grundgesetz eintreten wollen, haben wir aufgegriffen und werden deshalb am 24. Mai unter dem, wie ich finde, total treffenden Motto, die Freiheit, ich zu sein, was das Grundgesetz mit mir zu tun hat, auf dem Markt vor dem Rathaus das Grundgesetz mit einem Bühnenprogramm feiern. Wir haben alle weiterführenden Schulen in der Stadt Osnabrück angeschrieben, sich hier einzubringen, sich zu beteiligen, und die Verwaltung unterstützt das Ganze natürlich interdisziplinär, um von allen Bereichen hier etwas beizubringen und mit den jungen Menschen, mit den Artikeln des Grundgesetzes, mit unserer Freiheit zu arbeiten. Und selbstverständlich werden wir auch das ganze Thema über unsere Social-Media-Accounts der Stadt und der Accounts der Marketing Osnabrück das Thema begleiten. Und mittelfristig soll das der Auftakt zu einem Demokratieförderangebot für Schulen sein, was wir aktuell mit den verschiedenen Kolleginnen und Kollegen des Hauses hier erarbeiten. Wir wollen also noch mehr tun bei Demokratiebildung. Wir wollen sie lokal verankern. Wir sehen uns hier in der Pflicht, nicht nur die anderen Ebenen unseres Staates. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht nur die Juristen hier im Rat wissen, im Grundgesetz gibt es neben den vielen Lieblingsartikeln einen ganz entscheidenden, nämlich die sogenannte, gibt es mehrere entscheidende, für die sogenannte Ewigkeitsgarantie gilt. Aber für das Grundgesetz selbst gibt es in der Praxis diese Ewigkeitsgarantie eben nicht. Und dafür müssen wir uns jetzt auf den Weg machen und darüber müssen wir uns klar werden und es den Menschen hier im Haus, aber auch vor der Tür sagen, es ist nicht selbstverständlich, dass wir weiterhin in Frieden und Freiheit leben. Wir müssen etwas dafür tun. Und vielleicht ist es für unsere Demokratie noch nicht 5:05. Aber der Zeiger einer solchen imaginären Uhr, der rückt durchaus in eine ungute Richtung und den gilt es aufzuhalten. Und deshalb danke ich Ihnen, dass Sie diese Aktuelle Stunde hier ermöglicht haben, dass wir uns hier parteiübergreifend, fraktionsübergreifend in der Breite des Rates zur Wichtigkeit unserer Demokratie und der Hüterin unserer Demokratie, nämlich unserem Grundgesetz, verständigt haben. Und lassen Sie uns bei allem Streit über die unterschiedlichen Sachfragen, die wir auch heute noch haben wollen, immer wieder darauf committen. Das Grundgesetz, das ist der Kompromiss in diesem Land. Das ist das, worauf sich alle verständigen können, wer in Freiheit und in Frieden in Deutschland und Europa leben will. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor wir weitermachen, ich glaube, das war eine bewegende Aktuelle Stunde, die wir hatten, und sie war zum richtigen Thema. Und ich glaube, das zeichnet auch diesen Rat ein wenig aus, dass er in den Grundfragen an einem Strang zieht. Jetzt kommen wir zum etwas schnöderen Alltag, wenngleich die Themen auch nicht unwichtig sind. Aber ich rufe jetzt die Beratungspunkte der Fraktionen auf und wir beginnen mit 6.1, Klimaschutz dynamisieren, städtische Dächer für Photovoltaik verpachten, Antrag der CDU-Fraktion. Wer spricht dafür? Herr Dr. Brickwede.
Also es fällt mir nicht ganz leicht, jetzt sozusagen zur Ratsroutine zurückzukehren, aber ich habe das nun mal übernommen und mache ich es auch. Liebe Ratsvorsitzender, Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben diesen Antrag eingebracht, weil wir nicht nur über Klimaschutz Appelle reden wollen und Konferenzen und anderes, sondern wir müssen als Stadt Vorbild sein. Und es sollte uns zu denken geben, dass die größte Photovoltaikanlage in der Stadt Osnabrück nicht von der Stadt Osnabrück errichtet worden ist, sondern von einem privaten Unternehmen, der Bodenkamp AG, die vorbildlich 20.000 Quadratmeter Photovoltaikflächen auf ihren Dächern errichtet hat. Und so können sie in der Spitze 58% und im Durchschnitt 40% des gesamten Strombedarfs des Unternehmens mit diesen großen Photovoltaikanlagen abdecken. Wenn wir sehen, was die Stadt macht. Die macht natürlich auch jedes Jahr irgendetwas. Solaranlagen auf Schulen, eine Holzhackschnitzelheizung an einer Schule und so weiter. Aber man muss sagen, der Fortschritt ist eine Schnecke. Es passiert was, aber es passiert nicht genug und es geht nicht schnell genug. Wir haben die Zahlen hier auch nochmal in dem Antrag dargelegt, dass wir also 21.000 Quadratmeter, also mehr als Bodenkampf, noch an Dachflächen haben. Und um es gleich vorwegzunehmen, wenn es Flächen gibt, Antrag Grüne SPD, wenn es Flächen gibt, wo das auch geht, einverstanden. Kein Problem. Man muss natürlich bei Flächen immer abwägen. Braucht man sie für Wohnungsbau, braucht man sie für ein Regenrückhaltebecken oder was auch immer? Oder kann man eine große Freifläche Photovoltaik machen? Selbstverständlich sind wir damit auch einverstanden. Das Klinikum wird jetzt die nächste große Photovoltaikanlage auf seinen Dächern errichten. Wir werden damit in der Größenordnung wie Bodenkamp liegen, wahrscheinlich in der Leistung sogar noch etwas höher. Aber Bodenkamp hat noch einige Dachflächen frei, die können das Klinikum dann auch wieder überholen. Und es wäre natürlich schön, wenn wir hier in Osnabrück die städtischen Flächen schneller mit Solarenergie versorgen. Aber wenn darüber hinaus eben auch Privatleute und Unternehmen bei dieser Aktion mitmachen. Meine Damen und Herren, ich möchte darauf aufmerksam machen, dass das Land Niedersachsen bereits vor mehreren Jahren mit der InnerCity AG einen Kooperationsvertrag abgeschlossen hat über PV-Anlagen auf landeseigenen Gebäuden in der Region Hannover, wo also InnerCity, unsere Stadtwerke wären, diese Dachflächen mieten und dann mit Photovoltaikanlagen versorgen. Und es gibt inzwischen auch einen Pachtvertrag über rund 500 landeseigene Gebäude in Westniedersachsen, darunter auch in der Stadt Osnabrück und im Landkreis Osnabrück. Das heißt, das Land macht das eigentlich schon, was wir für die Stadt Osnabrück vorschlagen, wobei das Land auch Flächen nutzt und also vorwiegend Dächer, aber auch Flächen. Ich habe zum Beispiel mit Interesse gesehen, dass in der Justizvollzugsanstalt in Uelzen letztes Jahr eine Photovoltaikanlage errichtet worden ist. 30.000 Quadratmeter, also die können in Uelzen 2.400 Haushalte versorgen. Also meine lieben Kolleginnen und Kollegen, es ist einfach wichtig, dass wir jetzt die Dynamik hier erhöhen, dass wir nicht mehr nur über Klimaschutz reden, sondern wirklich machen. Als Stadtverwaltung können wir diese Dynamik aufgrund personeller Kapazitäten und finanzieller Kapazitäten nicht schaffen. Wir brauchen deswegen Partner. Das können die Stadtwerke Osnabrück sein. Das können private Solarunternehmen sein. Jeder sollte da willkommen sein, um möglichst schnell diese 21.000 Quadratmeter Dachflächen und wenn es geeignete Bodenflächen gibt, natürlich auch diese mit entsprechender Solarenergie zu versorgen. Noch ein letztes Wort zu dem FDP-Antrag. Der ist sympathisch, aber ich muss dazu sagen, nicht wirklich praktikabel. So sehr ich für Energiegenossenschaften bin, ich bin sogar Mitglied einer Energiegenossenschaft, ich glaube einige andere Ratskollegen hier auch, muss man dazu sagen, dass bei einem zu vermutenden PV-Volumen von vielleicht maximal 5 Megawatt Peak, welches zudem noch kleinteilig ist, also viele verschiedene Dächer an unterschiedlichen Standorten, ein großer Organisationsaufwand für Gründung und professionelle Betreuung der Genossenschaft entstehen würde, sodass nach meiner fachlichen Einschätzung die Genossen im Zweifel Geld zusetzen müssten, von einer Verzinsung oder Rückzahlung des eingesetzten Geldes, mal ganz abgesehen. Also ich finde die Idee nicht grundsätzlich falsch, sogar sympathisch, aber im speziellen Fall, glaube ich, letztlich nicht praktikabel. Es wäre schön, wenn wir hier gemeinsam diese Initiative unterstützen könnten, um einen weiteren konkreten Beitrag für mehr Klimaschutz in Osnabrück zu leisten. Herzlichen Dank.